Moin und herzlich willkommen beim Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Und ich freue mich, heute Abend mit euch hier zu sein und dass wir heute Abend zusammen in Gottes Wort schauen dürfen und schauen dürfen, was Gott heute Abend durch sein Wort zu uns sagen wird. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann könnt ihr schon mal Apostelgeschichte 15 aufschlagen. Genau, weil daraus hören wir heute unseren Text. Und bevor ich gleich den Text lese, möchte ich euch so ein bisschen den Kontext mitgeben, in dem wir uns gerade befinden. Weil wir hören ja Predigt für Predigt jeden Samstag. Und manchmal ist es schwer, sich daran zu erinnern, wie hat die Apostelgeschichte eigentlich angefangen. Und in den ersten Kapiteln von der Apostelgeschichte ist so ein bisschen eine Einleitung und wir sehen, wie die erste Gemeinde entsteht. Kapitel 2 bis 7, die Gemeinde in Jerusalem, die erste Gemeinde, die überhaupt sich nach den Evangelien, also nachdem die Evangelien geschehen sind, getroffen hat, war in Jerusalem. Und wir sehen, wie dort die verschiedenen Christen zusammenkamen in einer Gemeinde und anfingen, Gottesdienste zu feiern. Aber es war nicht einfach ein Gottesdienst und es war nicht einfach eine Gemeinde, die ihre Gottesdienste so feierte wie wir heute, sondern es gab Verfolgung, es gab Herausforderungen in dieser Gemeinde. Und weil eben diese Gemeinde so angefochten war und so verfolgt wurde, wurden die Christen verteilten sich über die verschiedenen Gegenden da drumherum, um Jerusalem herum, und fingen an, dort neue Gemeinden zu gründen. Ja, sorry, ich bin heute leider nicht so fit, aber ich hoffe, dass wir mit Gottes Gnade trotzdem diesen Gottesdienst feiern können, diese Predigt halten können. Ich würde einmal zum Anfang beten. Ja, Jesus, ich danke dir dafür, dass wir hier sein dürfen, Herr. Ich danke dir für dein Wort, Herr, und ich danke dir, dass du heute unter uns bist. Danke, dass du uns durch deinen Heiligen Geist Gnade schenkst, diesen Gottesdienst zu feiern. Danke, dass wir nicht in der Situation sind, in der sich damals diese Gemeinde befunden hat, die angefochten war, die verfolgt wurde, die aufgrund dieser Verfolgung sich verteilt hat, Herr, die immer wieder große, große Not erlebt hat, Herr. Danke, dass wir heute hier frei Gottesdienste feiern dürfen. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen und danke, dass du uns diese Gnade schenkst, Herr. Und in dieser Predigt heute geht es so viel um Gnade, Herr. Und wir brauchen alle deine Gnade, Herr, egal was wir heute vorbereitet haben für diesen Gottesdienst. Ich brauche besonders deine Gnade für diese Predigt. Du siehst auch die Message dieser Predigt, Herr. Ich möchte bitten, dass du Gnade schenkst. Ich schenke auch Gnade für alle anderen Bereiche, für den Lobpreis, Herr, für die Zeit auch nach dem Gottesdienst, für die Gespräche, die wir haben werden, für die Gemeinschaft einfach. Danke, dass du hier mitten unter uns bist. Danke, dass dein Heiliger Geist hier ist. Danke, dass du regierst. Über die verschiedenen menschlichen Schwächen hinaus, Herr, bist du da. Und ich danke dir dafür, dass wir auf dich hoffen dürfen, dass wir auf dich vertrauen dürfen, Herr. Und dass deine Gnade uns Freiheit schenkt, Sicherheit und Demut, Herr. Amen. Genau, also ich fange nochmal an. Die Apostelgeschichte, wir befinden uns jetzt hier am Ende von Kapitel 14, Anfang Kapitel 15. Und Paulus und Barnabas kamen gerade von ihrer Missionsreise zurück. Und die ganze Apostelgeschichte hat bisher zu dieser Missionsreise so hingeführt. Also am Anfang war, wie ich ja gerade erzählt habe, ne, die Gemeinde in Jerusalem, die da angefangen hat, Gottesdienste zu feiern und die eben in diesen Gottesdiensten Verfolgung erlebt hat und dann angefangen hat, sich zu verteilen über die verschiedenen Gebiete drumherum, also über Judäa und Samaria. Und dann in Kapitel 8 bis 12 sehen wir, dass Gemeinden entstanden sind, die nicht nur aus Juden bestehen, sondern eben auch aus Heiden, die zum Glauben gekommen sind. Und nun kommt Kapitel 13 bis 15, die Missionsreise von Paulus und Barnabas und sozusagen das richtige Abenteuer. Und wir haben hier das Ende von Kapitel 14. Paulus und Barnabas sind von ihrer Missionsreise zurückgekommen, zurück nach Antiochia in diese Gemeinde, von der sie ausgesandt wurden. Und vielleicht kennt ihr solche Filme, in denen so Abenteuerreisen stattgefunden haben. Also zum Beispiel Herr der Ringe oder Narnia oder Findet Nemo oder so, wo irgendwelche Leute gemeinsam auf eine Reise gegangen sind und Abenteuer erlebt haben. Und sie kommen am Ende des Films oder des Buches wieder zurück und sitzen vielleicht irgendwo im Garten und haben Gemeinschaft und essen vielleicht was und haben einfach diese Strapazen der Reise überwunden, die Herausforderung überwunden und sind wieder zurück in ihrem normalen Umfeld, in ihrem normalen Zuhause. Und man sieht dann oft, wie so die Kamera langsam rauszoomt und die dann da irgendwo sitzen und essen und so und dann ist der Film vorbei und oft steht dann sowas wie, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und in so einer ähnlichen Situation befinden wir uns hier auch in unserem Text. Also Paulus und Barnabas sind von ihrer Missionsreise zurückgekehrt. Sie sind wieder in Antiochia und jetzt müsste eigentlich die Kamera so rauszoomen und dann müsste da vielleicht sowas stehen wie: Paulus und Barnabas blieben einmütig in der Gemeinschaft mit den Gläubigen und predigten das Evangelium oder so. Also so wäre das vielleicht in dem biblischen Kontext zu erwarten, dass am Ende von dieser Missionsreise die Apostelgeschichte zu Ende geht und ja, das Abenteuer erlebt ist. Aber stattdessen sehen wir, dass in unserem Text Probleme auftreten. Und Kapitel 15 ist eben nicht das Ende von der Apostelgeschichte, sondern jetzt beginnt Teil 2. Also die Apostelgeschichte hat ja 28 Kapitel, die ersten 14 und danach nochmal 14. Und wir sehen, wie jetzt das wahre Gemeindeleben so Probleme aufwirft und Herausforderungen aufwirft. Deswegen könnt ihr, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, mal Apostelgeschichte 15 aufschlagen. Und wir lesen gemeinsam Gottes Wort. Und ich lese aus einer Schlachter. Wenn ihr also eure Bibel nicht auf Papier dabei habt, sondern irgendwie auf dem Handy lest, dann könnt ihr vielleicht auch Schlachter aufschlagen. Dann könnt ihr besser folgen. Und wir sehen, was jetzt auf die beiden Abenteurer zukommt, nachdem sie zurück in ihrer Gemeinde sind. Kapitel 15, Vers 1. Und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. So durchzogen sie nun als Abgeordnete der Gemeinde Phönizien und Samaria, indem sie von der Bekehrung der Heiden erzählten und allen Brüdern große Freude bereiteten. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Ältesten empfangen und berichteten alles, was Gott mit ihnen gewirkt hatte. Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen: Man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um die Sache zu untersuchen. Nachdem aber eine große Auseinandersetzung stattgefunden hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Ihr Männer und Brüder, wisst ihr, dass Gott lange vor dieser Zeit, vor diesen Tagen, mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Da schwieg die ganze Menge und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, ergriff Jakobus das Wort und sagte: Ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht: Nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Und die Trümmer will ich wieder aufbauen und sie wieder aufrichten, damit die übrig gebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der all dies tut. Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Darum urteile ich, also Jakobus, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auflegen soll, sondern ihnen nur schreiben soll, sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, da er in den Synagogen an jedem Sabbat vorgelesen wird. Jesus, Herr, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass wir es lesen dürfen und danke, dass du uns es offenbaren möchtest, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du es heute tust. Danke, Herr, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Danke, dass wir dein Wort haben dürfen, dass es lebendig ist. Bitte schenk uns heute Gnade, dein Wort zu hören und dich zu hören. Schenk mir Gnade zu predigen und dieses Wort auch auszulegen heute. Und danke, dass du das tun kannst und danke, dass wir darauf hoffen dürfen, dass du es tun wirst. Amen. Ja, dieser Text in Apostelgeschichte 15 zeigt uns zwei Dinge. Zum einen, dass Apostelgeschichte noch nicht vorbei ist, dass Kapitel 14 nicht das letzte Kapitel war. Und zum anderen, dass es auch in der Gemeinde in Antiochia Herausforderungen gab. Und ich finde, so ein bisschen nimmt uns das vielleicht manchmal den Druck, weil wir vielleicht hier in der Arche sind und auch manchmal Dinge haben, an denen wir uns stören. Vielleicht hast du Streit mit jemandem und du merkst, das fordert dich heraus. Oder vielleicht gibt es einige Dinge, die wir lehren hier in der Gemeinde, an denen du dich störst. Oder vielleicht gefällt dir unser Teppich nicht oder unsere Stühle. Und so wie wir vielleicht manchmal Dinge haben, die uns so als Gemeinde auch herausfordern, war das damals in der Gemeinde in Antiochia auch der Fall. Vielleicht war bei denen nicht das Problem der Teppich, aber wir sehen in unserem Kapitel, dass es um Menschen geht, die uneinig sind, weil sie Konflikte haben. Und es geht um die Frage, ob man Einheit haben kann, obwohl man sich nicht einig ist. Und in der Bibel gab es immer wieder Konflikte, zum Beispiel zwischen Abraham und Lot im Alten Testament. Damals waren ihre Hirten auf den Weiden und die waren irgendwann so groß, die Herden, dass die Hirten angefangen haben zu streiten, wer die besseren Weideflächen bekommen kann. Und Abraham und Lot haben sich aufgeteilt und sind in verschiedene Gegenden gegangen. Oder später haben Jakob und sein Onkel Laban, also wieder so Onkel-Neffe-Beziehung, Streit gehabt, weil Laban Jakob betrogen hat und er hatte ihm eigentlich seine zweitgeborene Tochter versprochen, hat ihm die andere gegeben. Und dann hatten sie Streit und dann war auch noch so Ausbeutung und so mit dabei. Und irgendwann ist Jakob abgezogen, hat gesagt, komm, ich mache mich vom Acker, dann mit beiden Frauen. Aber man hat gesehen, da gab es irgendwie einen Konflikt. Da kann man natürlich sagen, ja, im Alten Testament so, ne, da hatten die Leute ja den Heiligen Geist auch noch nicht. Aber wir sehen auch in der Zeit Jesu, als die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die jeden Tag Jesus erlebt haben, die jeden Tag von Jesus beeinflusst wurden und seine Lehren jeden Tag gehört haben, einen Konflikt darüber hatten, wer von ihnen wohl der Beste, wer von ihnen wohl der größte Jünger sein würde. Und nun in der Apostelgeschichte sehen wir, dass es immer noch Konflikte gibt unter gläubigen Menschen. Und zwar zwischen Christen, die einen jüdischen Hintergrund hatten und Christen, die einen heidnischen Hintergrund hatten. Und diejenigen, die einen jüdischen Hintergrund hatten, die hatten ja 2000 Jahre darauf gewartet, dass Gott irgendwann den Messias schicken wird, um sie zu erretten. Und diejenigen, die einen heidnischen Hintergrund hatten, die haben halt gerade von Jesus erhört und haben sich bekehrt. Und es war ungefähr so, als würdest du in einem Kinofilm sitzen und du guckst 95 Minuten und verstehst den Film und bist dabei und passt auf und so. Und dann kommt jemand dazu und hört die letzten 5 Minuten, schaut die letzten 5 Minuten des Kinofilms und sagt dann am Ende vom Film, ja, ich glaube, ich kann erklären, was die Hauptbotschaft von diesem Film war. Obwohl er nur die letzten 5 Minuten mitbekommen hat, war auf einmal genauso gleichberechtigt wie diejenigen, die schon 2000 Jahre lang dabei waren und 2000 Jahre lang schon Gott kannten und darauf gewartet hatten, dass er diesen Messias schickt und diese ganzen schwierigen Kapitel schon miterlebt hatten, irgendwie Ägypten und die Wanderung durch die Wüste und dann das Exil und alle möglichen Sachen hatten die Juden ja schon erlebt, bis sie Jesus gesehen haben. Und gleichzeitig war in dieser Gemeinde eben nicht nur diese jüdischen Menschen, die zum Glauben gekommen waren, sondern auch diejenigen, die gar nichts mit Gott zu tun hatten, die das Evangelium gehört haben und das Evangelium geglaubt haben. Und zwischen diesen beiden Gruppen besteht eine Spannung, nicht erst jetzt in Kapitel 15, auch schon davor. Und einige Christen mit jüdischem Hintergrund wollten gerne, dass die Christen mit heidnischem Hintergrund anfingen, ihre jüdischen Gebote zu halten. Also im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was Paulus in Kapitel 13 davor gepredigt hatte, 13, Vers 38 und 39, da sagt Paulus ja, so sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen, also durch Jesus, Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. Dieser Vers, oder diese beiden Verse beinhalten eigentlich alles. Und trotzdem lesen wir in unserem Text in Kapitel 15, dass Menschen aus Judäa kamen, die von einer Vergebung der Sünden durch das Halten des Gesetzes predigten. Und wir haben in der Apostelgeschichte in den letzten 14 Kapiteln, wenn ihr hier wart und wenn ihr aufgepasst habt, schon viele schwierige Situationen erlebt. Wir haben von Streitigkeiten erlebt und von Verfolgung gehört. Wir haben von sogar einer Steinigung gehört in Kapitel 14. Aber diese Frage, ob Gottes Gnade ausreichend ist oder nicht, ist die bisher größte Gefahr für diese Gemeinde hier in Antiochia. Und Paulus und Barnabas reagieren vehement und verteidigen die Lehre, dass Gott nur aus Gnade rettet. Weil mit dieser Frage, rettet Gott nur aus Gnade, steht und fällt das ganze Evangelium. Entweder Gott tut alles und wir müssen nichts tun, oder wir müssen Werke tun, damit wir gerettet werden können. Es geht nicht beides, eins oder das andere. Und deshalb können auch nicht beide Christen in den Himmel kommen. Entweder Werke oder Gnade. Und die Frage ist auch für uns relevant heute. Nicht nur, weil wir uns dann fragen, was singen wir? Singen wir, du überflutest mich mit Gnade oder du überflutest mich mit Geboten? Sondern weil das entscheidet, wie wir unseren Glauben leben. Und Andi hat ja in seiner Mail geschrieben, diese Woche, dass es um diese Frage heute gehen wird. Und er hat das so ein bisschen offen gelassen für uns. Ich glaube, so ein bisschen Cliffhanger, ne? Er hat sowas geschrieben wie, ja, werden wir denn nur durch Gnade errettet oder auch durch Werk? Und hat das in seiner Mail nicht aufgelöst. Und ich glaube, für die meisten, die hier sind, die vielleicht schon häufiger als 2-mal da waren, ist diese Frage nicht offen. Ich hoffe, dass die meisten von euch irgendwann mal mitbekommen haben, dass die Bibel eigentlich auf jeder Seite uns zeigt, dass wir durch Gnade errettet werden und nicht durch Werke. Aber weil es vielleicht auch Menschen gibt, die das noch nicht gehört haben oder die gern wissen wollen, wo die Bibel das sagt, habe ich mal ein paar Bibelstellen mitgebracht, die ich euch vorlese oder zumindest Auszüge daraus vorlese. Zum Beispiel Epheser 2, Vers 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und so weiter. Oder nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade. 2. Timotheus 1, 9. Oder nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, Titus 3, werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, Römer 3, Vers 23. Oder in Römer 4 wird sein Glaube zur Gerechtigkeit angerechnet. Damit wir gerechtfertigt werden aus Glauben an Christus und nicht aus Werken des Gesetzes, Galater 2, Vers 16. die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Philippa. Und Römer 11, Vers 6. Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sonst wäre die Gnade nicht mehr Gnade. Für uns ist das eindeutig, weil wir diese ganzen Bibelstellen kennen und vielleicht, weil wir unsere Bibel gelesen haben. Und wenn ihr eure Bibel gelesen habt und das ist für euch nicht eindeutig, dann lest eure Bibel am besten nochmal. Aber für die Gemeinde damals war die Situation nicht so eindeutig wie für uns heute. Es gab Lehrer, die in diese Gemeinde von außerhalb reinkamen, die es wieder anstrengender machen wollten, zu Gott zu kommen, die sozusagen die Messlatte wieder höher hängen wollten. Gott hat es einfacher gemacht und sie wollten es wieder schwieriger machen. Sie wollten sozusagen etwas zu Gottes Werk hinzutun. Und auch wenn das damals ein besonderer Kontext war, ist das, glaube ich, ein Problem, mit dem wir alle zu kämpfen haben, egal ob Christen oder Nicht-Christen. Wir stehen immer in der Gefahr, dass wir etwas tun wollen, um gute Menschen zu sein. Wir wollen Werke tun, damit wir Sicherheit haben und damit wir Anerkennung bekommen können. Aber dieser Tatendrang macht uns kaputt. Er macht uns kaputt, weil in dem Moment, wo du es nicht mehr schaffst, diese Werke zu tun, geht deine Sicherheit und geht deine Identität verloren oder beginnt zu bröckeln, fängt an, ins Wanken zu kommen. Wir sind im Prinzip in einer ähnlichen Situation heute, auch wenn das sehr lange her ist und wir vielleicht heutzutage keine Lehrer mehr haben, die sagen, dass wir uns beschneiden lassen müssen. Wir stehen immer in der Gefahr, dass wir anfangen irgendwie zu denken, wir können jetzt irgendwelche Dinge tun für Gott, damit er irgendwie stolz auf uns ist oder damit er uns mehr annimmt oder damit er irgendwie besser über uns denkt oder damit wir uns unsere Identität verdienen können. Aber Gott hat dich nicht dazu geschaffen, dass du ihm beweist, dass du es würdig bist, angenommen zu werden. Gott hat dich geschaffen, um dir mit seiner Annahme Würde zu verleihen. Ich sage das nochmal, weil das ist im Prinzip der Kern von der Predigt, der Kern von diesem ganzen Text. Gott hat dich nicht dazu geschaffen, dass du ihm beweist, dass du es würdig bist, angenommen zu werden, dass du es dir irgendwie verdienst oder so. Gott hat dich geschaffen, um dir mit seiner Annahme Würde zu verleihen. Du kannst, du brauchst und du darfst auch nichts dazu hinzutun. Die Menschen damals glaubten irgendwie an Jesus plus Werk und sie versuchten irgendwie Jesus ja, es war ja nicht, dass sie Jesus nicht predigten, aber sie predigten Jesus plus Werke. Und wir müssen verstehen, Jesus plus nichts. Jesus reicht aus, Jesus genügt vollkommen. Entweder oder etwas zu Gottes Gnade hinzutun zu wollen, ist im Prinzip so, als würdest du dir irgendwie einen Picasso aus dem Museum ausleihen oder irgendwie halt da dran kommen und versuchst den jetzt zu verbessern mit einem Edding. Du leihst dieses große Gemälde, kann auch ein Rembrandt sein, keine Ahnung, leihst dieses große Gemälde aus, stellst das zu Hause auf deinen Stuhl und überlegst jetzt, wo könnte ich mit meinem Edding irgendwie das Bild verbessern? Aber jeder noch so kleine Punkt auf diesem Picasso wird das Bild ruinieren. Und genauso ist das mit deiner Errettung. Sie ist allein Gottes Werk und sie ist perfekt, so wie sie ist. Du kannst, du brauchst und du darfst nichts dazu hinzutun. Und weil diese Frage so entscheidend ist, treten Paulus und Barnabas dafür ein, dass dieser Irrlehre hier keinen Raum geboten wird. Weil sie wissen um die Gefahr, die von dieser Lehre ausgeht. Und wir wissen, dass diese Gefahr heute auch noch besteht. Vielleicht erinnert ihr euch, dass vor ein paar Wochen hier so ein paar Jungs reingekommen sind, kamen am Ende vom Gottesdienst und standen am Ende noch im Foyer und haben so angefangen, Flyer zu verteilen. Ne? Und ich glaube ehrlich gesagt, dass sie eine aufrichtige Motivation hatten, dass sie das, was sie gesagt haben, wirklich glauben und dass sie auch das Beste für uns wollten. Aber nur weil man eine aufrichtige Motivation hat, heißt das nicht, dass man richtig liegt. Auch wenn in dem deutschen Wort aufrichtig ja irgendwie auch richtig drin liegt. Aber man kann auch aufrichtig falsch liegen. Und diese Jungs waren hier und wir haben dann länger mit ihnen vorher darüber diskutiert, was sie glauben und was sie nicht glauben. Und die Situation im Foyer war so ähnlich wie in unserem Text. Eine Gemeinde, von außen kommen irgendwelche Leute, die anfangen etwas zu lehren und deren Lehre darauf beruht, dass eben nicht mehr nur durch Gnade errettet wird, sondern dass es Dinge gibt, die man einhalten muss, damit man errettet werden kann. Damals in unserem Text war es die Beschneidung. Vor ein paar Wochen war das hier die Frage, müssen Frauen Kopftuch tragen? Und ich gehe darauf jetzt nicht so mega ausführlich ein. Es gibt eine Stelle im Neuen Testament, die das nahelegt, dass man das heute auch noch machen könnte. Wir als Gemeinde glauben das nicht. Ich glaube das auch nicht. Ich glaube, es ist jedem frei. Wenn jemand Kopftuch tragen möchte, kann er das gern machen oder sie. Aber was diese Jungs gesagt haben, ist, man kann nicht errettet werden, wenn man nicht Kopftuch trägt. Und das ist ein Problem. Weil das im Endeffekt nicht einfach nur so, okay, wie denken wir darüber theologisch bedeutet, sondern es beginnt ein Werk, ein Gebot sozusagen, so hoch zu heben, dass die Gnade da nicht mehr mithalten kann. Die Gnade ist irgendwo da, das glauben sie, glaube ich, auch. Aber dieses Gebot am Ende entscheidet, ob du in den Himmel kommst oder nicht. Und das ist das, was so gefährlich ist. Und das ist das, weshalb Paulus und Barnabas, die auch so vehement dabei sind, irgendwie mit diesen Leuten zu diskutieren und zu argumentieren, weil es im Endeffekt ein anderes Evangelium ist, als das, was Jesus uns gelehrt hat. Es ist nicht mehr das Evangelium der Gnade, sondern es ist das Evangelium der Gnade plus Kopftuch oder plus Beschneidung. Die Menschen damals und auch vor ein paar Wochen haben versucht, Wasser mit Öl zu mischen. Sie haben versucht, Gnade mit Gesetzlichkeit zu mischen. Und das funktioniert nicht. Und so ähnlich wie wir damals auch reagiert haben, haben Paulus und Barnabas ja auch reagiert. Sie haben mit den Leuten diskutiert. Und irgendwann haben sie gesagt, okay, wir bringen das jetzt zu unseren Ältesten. Und weil die Ältesten damals diejenigen waren, die in Jerusalem waren, wurden Paulus und Barnabas nach Jerusalem geschickt von der Gemeinde in Antiochia und sind dann dahin gezogen und haben dann da so eine Art Rat der Ältesten und Apostel einberufen und saßen dann da zusammen und haben sich hingesetzt und über diese Frage nachgedacht. Wird man nur durch Gnade errettet oder ja, müssen wir jetzt irgendwie anfangen, noch ein paar Dinge dazu zu tun? Und während die Apostel und Ältesten da so am Diskutieren und Streiten waren und so, steht plötzlich Petrus auf und hält eine Rede. Und von Petrus haben wir in der Apostelgeschichte schon ziemlich viel mitbekommen. Petrus war der, der selber mal mit Gesetzlichkeit zu kämpfen hatte, wo Paulus ihn ermahnt hatte, als er bei früheren Juden war und angefangen hat, die Speisegebote wieder einzuhalten, weil er Menschenfurcht hatte. Petrus war aber auch derjenige, der einen Traum gehabt hat. Und in diesem Traum hatte Gott ihm offenbart, dass er alle Tiere essen darf, dass es keine reinen und unreinen Tiere mehr gibt. Und Petrus war auch derjenige, der als erster von Gott berufen wurde, zu Cornelius zu gehen und ihm das Evangelium zu predigen. Also Petrus ist eine besondere Figur, wenn es um das Thema Gesetzlichkeit geht. Er hat viel erlebt und wir haben das alles mitbekommen, weil es alles hier drin steht und wir das die letzten Monate ja gehört haben. Und jetzt meldet sich Petrus zu Wort und sagt in Vers 7 bis Vers 11. Nachdem aber eine große Auseinandersetzung stattgefunden hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Weshalb versucht ihr denn jetzt, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf die gleiche Weise wie jene. Diese Verse hier entscheiden eigentlich die ganze Debatte. Sie sind im Prinzip der Kern dieses ganzen Themas, das in Antiochia angefangen hat und das jetzt durch Paulus und Barnabas nach Jerusalem getragen wurde und wo die Ältesten sich zusammengesetzt haben, um über diese Frage nachzudenken. Und Jakobus geht später darauf nochmal ein und bekräftigt das in den letzten Versen. Aber diese Verse 7 bis 11 sind im Prinzip der Kern. In diesen Versen hier führt Petrus 4 Argumente an, weshalb die Heiden gerettet werden, auch ohne dass sie vorher noch einmal Juden werden und sich anfangen, an die jüdischen Gebote zu halten. Erstens, weil Gott das verheißen hat und weil er es so geplant hat. In Vers 7b oder Vers 7 sagt Petrus: Ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor dieser Zeit, lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Und Jakobus, der ein Teil der Jerusalemer Gemeinde ist, bekräftigt das später und sagt, nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen und ihre Trümmer will ich wieder bauen und wieder aufrichten. Das ist ein Zitat aus Amos, also aus dem Alten Testament. Und er sagt weiter, damit die übrig gebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der all dies tut. Und Jakobus zitiert diese beiden Verse aus Amos und zeigt, dass Gott im Alten Testament schon verheißen hat, dass er eines Tages die Heiden retten wird. Und die Juden hatten diese Verse bis dahin nicht verstanden, weil das außerhalb ihrer Vorstellungskraft lag, dass eines Tages Heiden zum Glauben kommen würden, ohne dass sie vorher Juden werden. Aber Petrus und Jakobus zeigen in unserem Text, dass Gott genau das im Alten Testament prophezeit hat und dass genau das jetzt eingetroffen ist. Und im Prinzip würde dieses eine Argument schon ausreichen, um die ganze Debatte zu beenden und für immer zu beenden. Aber Petrus fährt fort. In Vers 8, und dieser Vers hat auch richtig viel Power, sagt Petrus. Und Gott, der die Herzen kennt, legt für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Also Petrus sagt hier, wenn Gott selbst diesen Menschen den Heiligen Geist gegeben hat und zeigt, dass diese Menschen, diese Christen, seine Kinder sind und er ihnen neues Leben gegeben hat, wie kann es dann zustande kommen, dass wir hier sitzen und überlegen, die sind nicht beschnitten, vielleicht sind die auch gar nicht errettet. Gott selbst hat Zeugnis abgelegt für diese Menschen, dass sie seine Kinder sind. Und sie fangen an, das in Frage zu stellen, weil diese Menschen sich nicht an die Gebote halten, an die sie sich selber nicht halten. Und damit kommen wir zum dritten. Petrus sagt in Vers 10, weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Petrus sagt, es macht doch gar keinen Sinn, dass wir uns anfangen, den Menschen Gebote zu geben, die wir selber nicht halten, die wir selber nie richtig halten konnten, die uns immer nur gezeigt haben, dass wir auf Gnade angewiesen sind. Die Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, haben ja erkannt, dass der Sinn des Gesetzes war, ihnen zu zeigen, dass sie Gnade brauchen. Und jetzt fängt aber langsam diese Lehre an, wieder Raum zu gewinnen, dass die Heiden sich jetzt auch an dieses Gesetz halten müssen. Und das macht keinen Sinn. Und das zeigt Petrus uns hier. Das ist so, als würde ich zu den Jungs hier sagen, Jungs, also ich bin verheiratet, als würde ich zu ihnen sagen, damit ihr mal ein guter Ehemann sein könnt, müsst ihr auf jeden Fall eurer Frau jeden Morgen Frühstück machen und immer zuhören, wenn sie was sagt und nie abgelenkt sein und sie nie traurig machen und sie mehr lieben als euch selbst, genauso wie ich das nie gemacht habe oder nicht immer. Es macht keinen Sinn, sich selbst zum Vorbild zu nehmen, wenn man es selbst nicht erreicht hat. Und das zeigt Petrus diesen Menschen hier. Es macht keinen Sinn, dass sie die Messlatte so hoch hängen, dass sie sie selber nie erreichen konnten. Und dann das vierte, was in diesen Versen hier deutlich wird. Das Evangelium bedeutet doch, dass Menschen aufgrund seiner Gnade errettet werden. Vers 11. Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Und es ist interessant, weil Petrus sagt hier nicht, sie werden auf die gleiche Weise gerettet wie wir, sondern da steht ja, wir werden auf gleiche Weise gerettet wie jene. Obwohl die jüdischen Christen ja eigentlich dachten, so, sie sind diejenigen, die im Zentrum sind und die anderen sind jetzt so dazugekommen in den letzten 5 Minuten, zeigt ja trotzdem, diejenigen, die aus heidnischem Hintergrund dazugekommen sind, haben dieses Konzept der Gnade vielleicht noch viel mehr verstanden als wir. Und wir müssen verstehen, dass wir auf gleiche Weise gerettet werden wie jene. Nämlich 100% aus Gnade und 0% aus uns selbst, 0% aus unseren Werken. Und das ist das vierte, was Petrus hier zeigt. Er erkennt, dass die heidnischen Christen das Konzept der Gnade scheinbar besser verstanden haben als sie selbst. Die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist aber, Was bedeutet das für uns heute? Das war jetzt sehr viel Auslegung von diesem Text und dieser Text ist eigentlich auch sehr spannend, weil er sich mit dieser Frage sehr intensiv auseinandersetzt und diese Frage sehr wichtig ist. Aber was bedeutet das für uns heute? Wir können vielleicht nach Hause gehen und nochmal sicherer sein, okay, wir werden nicht durch Werke gerettet, sondern durch Gnade allein. Und das allein wäre vielleicht schon hilfreich zu wissen für den einen oder anderen. Für mich damals war das, glaube ich, sogar das Entscheidende. Ich bin damals, bin mit 14 in die Jugend hier gekommen und habe immer gedacht, ich möchte eines Tages auch mein Leben Jesus geben. Ich möchte eines Tages auch zu Gott gehören, so wie die anderen Leute in der Jugend, meine Eltern und so weiter. Und ich habe dann immer überlegt, wie kann ich da hinkommen? Ich habe gesehen, ich bin hier, ich habe noch Sünden in meinem Leben, mit denen ich gerne aufhören möchte. Und ich habe gesehen, die anderen, die haben irgendwie diese Beziehung zu Gott, die haben den Heiligen Geist und, keine Ahnung, die lesen in der Bibel und die glauben das. Und ich wollte gerne da hinkommen und habe überlegt, was kann ich jetzt machen, um da hinzukommen? Und dann war natürlich mein erster Gedanke, okay, als erstes muss ich erstmal aufhören mit meinen Sünden. Weil vorher, warum sollte Gott vorher überhaupt mich anschauen? Und irgendwann gab es eine Predigt, die genau darauf einging. Das war Markus 3 und es war auch nicht hier, sondern da drüben und so weiter. Aber es war die gleiche Message im Prinzip. Es war eine Predigt über Gnade, dass Jesus Menschen zu sich berief aufgrund seiner Gnade. Nicht aufgrund dessen, was sie getan hatten, nicht weil sie irgendwie besonders tolle Menschen waren oder besonders vorbildlich waren oder besonders viele Bibelverse auswendig gelernt hatten oder so, sondern er hat sie einfach berufen aufgrund seiner Gnade. Und das war das, was für mich damals diesen entscheidenden Weg frei gemacht hat. Obwohl ich euch genau hätte erklären können, was ist Werkegerechtigkeit und wir glauben natürlich nicht an Werkegerechtigkeit, also an eine Gerechtigkeit aufgrund von Werken und so. Theologisch hatte ich das alles verstanden. Aber in dem Moment, wo wir denken, okay, ich kann jetzt nicht zu Gott kommen, weil da noch irgendwas in mir ist, was irgendwie nicht gut genug ist, haben wir das Konzept von Gnade noch nicht genug verinnerlicht. Deswegen lasst uns noch auf die letzte Frage schauen, die das Ganze so ein bisschen praktisch werden lässt. Was bedeutet das für uns heute? In der Gnade leben heißt in Sicherheit leben. Das bedeutet, dass deine Werke dir nicht mehr den Himmel verdienen müssen und dass deine Werke dir auch nicht mehr den Himmel versperren können. In der Gnade leben heißt in Sicherheit leben. Du musst dir nicht mehr Sorgen um deine Ewigkeit machen. Ich glaube, manchmal haben wir so die Idee, dass unser Leben ist wie so ein Eierlauf. Ne? Kennt ihr das von so Frühgeburtstagen früher oder so, wo man so einen Löffel hat und so ein Ei da drauf liegt und man versucht dann irgendwie so 50 Meter lang zu laufen, ohne dass es runterfällt. Und ich glaube, manchmal stellen wir uns selbst so unser Leben und unsere Errettung vor. Und wir laufen dann jetzt vielleicht 40 Meter und am Ende fällt es runter und ja, dann ist leider Pech gehabt. Aber so funktioniert Gottes Gnade nicht. Gottes Gnade ist nicht davon abhängig, dass du schaffst, bis zum Ende irgendwie keinen Fehler zu machen. Sondern Gottes Gnade ist immer, jeden Tag neu. Egal wie oft dein Löffel und das Ei und alles runtergefallen ist. Gottes Gnade ist immer wieder neu. Und deswegen kann uns Gottes Gnade eben auch diese Sicherheit geben, die uns eine Werkgerechtigkeit niemals geben kann. Und wenn du merkst, dass du diese Sicherheit nicht hast, dann liegt das entweder daran, dass Jesus dein Leben noch nicht gegeben hast, dass du immer noch dein Leben für dich lebst und versuchst, deine Identität aus dir selber rauszubekommen, oder darin, dass du diese Gnade nicht glaubst oder vielleicht nicht 100% glaubst. Vielleicht 95% und 5% immer noch irgendwie etwas, was ich vielleicht selber dazu beitragen kann. In der Gnade Gottes leben heißt in Sicherheit leben. Das ist das Erste. Das Zweite, in der Gnade Gottes leben heißt in Freiheit leben. In der Gnade Gottes leben heißt in Freiheit leben. Dein Versagen hat keinen Einfluss mehr auf deine Identität. Und ich glaube, viele von uns haben vielleicht gerade in den Momenten, wo wir was verhauen, mit vielleicht Selbstverdammnis zu kämpfen oder auch mit Selbstgerechtigkeit. Ich glaube, sogar fast jeder von uns hat mit einer von diesen beiden Sachen zu kämpfen. Auch wenn die genau gegenteilig sind, ich glaube, wir können auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Entweder wir versagen und wir verdammen uns selbst und wir sind doch so schlecht und wir sind so unnütz und so. Oder Selbstgerechtigkeit, ja komm, so schlimm ist das nicht und ich bin immer noch besser als der und der. Oder ja, das meiste läuft ja aber ganz gut. Oder am Ende des Tages bin ich trotzdem, glaube ich, noch ein ganz guter Mensch. Und das Spannende ist, Gottes Gnade hilft uns bei beidem. Die Gnade macht dich frei von beidem, von Selbstgerechtigkeit und von Selbstverdammnis. Die Gnade Gottes, wenn du sie glaubst, auf dein Leben anwendest, gerade in den Situationen, wo du versagt hast, macht dich frei von beidem. Und wenn du mal mal prüfen möchtest, ob du es in deinem Leben wirklich 100% anwendest, dann schau mal, wie du reagierst, wenn du in Sünde gefallen bist. Gehst du dann direkt zu Gott und bist du Gott instant? Ich muss zu dir kommen, ich muss jetzt deine Vergebung annehmen für mein Leben. Ich brauche deine Gnade gerade jetzt in genau dieser Minute. Oder reagierst du wie so ein Kind, das weiß, hat jetzt was falsch gemacht und irgendwie denkt so, jetzt muss ich mich erstmal distanzieren und ja, ich weiß, ich muss noch zu Gott kommen, ich muss noch Buße tun und ich werde auch noch um Vergebung bitten, aber vielleicht so in einer halben Stunde oder so. Und wir fangen an, da irgendwie so Zeit dazwischen zu bauen, weil es uns dann leichter fällt, zu Gott zu kommen, weil wir dann vielleicht nicht so viel Selbstgerechtigkeit überwinden müssen oder nicht so viel Selbstverdammnis überwinden müssen. Wenn du das in deinem Leben irgendwann mal gemerkt hast, dann ist das vielleicht ein Anzeichen dafür, dass du in diesem Konzept der Gnade noch wachsen kannst. Dass du noch mehr verstehen kannst, was bedeutet Gottes Gnade wirklich für mein Leben und macht mich Gottes Gnade wirklich frei von diesen ganzen Dingen, die ich über mich selber glaube. Oder von den ganzen Lügen, die mir über mich selber erzählt werden. In Gottes Gnade leben heißt in Freiheit leben. Und in Gottes Gnade leben heißt auch in Demut leben. Demut bedeutet zu erkennen, dass deine Erkenntnis ein Geschenk Gottes ist und nicht auf andere herabzusehen, die diese Erkenntnis nicht hatten. Die Erkenntnis über Gott zu erlangen, stell euch vor, es hat hier geschneit und in ganz Hamburg hat es geschneit. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, weil es noch relativ warm ist, aber stell euch vor, es hat halt geschneit und ihr versucht mit einer Hand so viel Schnee aufzunehmen, wie ihr könnt. Und daraus so einen Schneeball zu machen, ne? Mit einer Hand. So viel Schnee. Vielleicht haben manche von euch sehr große Hände, die haben dann bessere Chancen. Und wir können mit einer Hand so viel Schnee aufnehmen, wie ihr könnt. Und so ähnlich ist das, wenn wir versuchen, Erkenntnis über Gottes Wesen zu erlangen. Am Ende haben wir vielleicht einen relativ großen Ball an Erkenntnis, aber wenn wir dann gucken, wie viel größer Gott ist, dann sehen wir haben dann nur ein kleines bisschen Schnee aufgenommen. Nur ein kleines bisschen haben wir von Gottes Wesen erkannt. Und es gibt noch so viel mehr über Gott zu erkennen, als wir innerhalb von einer Lebzeit überhaupt erkennen können. Und es kann auch sein, dass wir vielleicht nie alles erkennen werden. Sogar sehr sicher werdet ihr in eurem Leben nicht alles über Gott erkennen, was es zu erkennen gibt. Und deswegen dürfen wir uns auf den Himmel freuen, weil da wird das anders sein. Da werden wir die Fülle von Gott erst richtig verstehen. Aber zurück zu dem Punkt. Demut bedeutet zu erkennen, dass deine Erkenntnis ein Geschenk Gottes ist und nicht auf andere herabzusehen, die vielleicht weniger erkannt haben oder die etwas anderes erkannt haben. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der für uns ziemlich relevant ist, weil wir vielleicht eine Gemeinde sind, die sehr viel Wert auf Lehre legt, die sehr viel Gottes Wort predigt und sehr auslegend predigt und sich sehr viel mit Gottes Wort beschäftigt. Und da ist immer so diese Gefahr dabei, dass wir anfangen, irgendwie überheblich zu werden gegenüber Christen, über die Gott auch das Zeugnis ablebt, dass sie seine Kinder sind. Wir fangen an, überheblich zu werden, weil wir denken, wir haben vielleicht mehr verstanden oder wir haben vielleicht besser verstanden, wie Gott ist. Und ich glaube, wenn wir damit anfangen zu strugglen, dann haben wir am Ende viel weniger verstanden, als wir eigentlich glauben. Die Erkenntnis von Gott sollte uns eigentlich viel demütiger machen. Und nicht zu dem Punkt bringen, dass wir eigentlich überheblich werden und denken so, wir sind auf jeden Fall die allerbeste Gemeinde, die es gibt. Je mehr wir verstehen, wie Gott ist, desto mehr sollten wir auch verstehen, wie wenig wir verstanden haben. Und desto mehr sollte uns das in eine Demut führen, weil wir merken, alles, was wir verstanden haben, alles, was uns Gott bisher gezeigt hat, ist Gnade, ist ein Geschenk. Und nichts haben wir verstanden, weil wir selber so schlau sind. Die Bibel sagt, Erkenntnis ist ein Stückwerk. Und ich glaube, manchmal fehlt uns diese Demut. Wir hatten ja vor einem Monat ungefähr diesen United-Gottesdienst hier. Und ich weiß, dass wir relativ wenige Leute aus der Archejugend da hatten. Und es ist immer interessant, so zu hören, warum die Leute nicht da waren. Und es ist oft so ein ähnliches Phänomen. Die Leute reden mit mir über United und sagen so, ja. Und dann checken die irgendwie, dass ich in dem Leitungsteam von United bin und dann switchen die und sind so, ja, ich finde United eigentlich auch ziemlich gut. Aber im Prinzip, am Ende des Tages waren wir relativ wenige hier. Und ich habe manchmal die Befürchtung, dass der Grund dafür ist, dass wir denken, wir sind bessere Christen als die anderen, die hierher kommen. Wir haben mehr von Gott verstanden als die anderen, die da sind. Unsere Lehre ist besser als deren Lehre und deswegen brauchen wir mit denen keine Gemeinschaft haben. Obwohl Jesus ja in seinem Wort sagt, das wisst ihr alle, hoffentlich, obwohl Jesus in seinem Wort sagt, Gott bittet um Einheit für seine Jünger, damit die Welt erkennt, dass sie seine Jünger sind. Obwohl Jesus das sagt, glauben wir vielleicht manchmal, besser zu wissen, wie Gott ist als andere und deswegen keine Gemeinschaft mit ihnen haben zu müssen. Und es geht mir nicht um United, es ist mir eigentlich auch ziemlich egal, wie viele da sind und wie viele nicht. Es geht mir darum, ist das ein Symptom für uns, dass wir in der Gefahr stehen, überheblich zu sein? Vielleicht aufgrund dessen, was wir verstanden haben, aufgrund dessen, dass wir vielleicht sehr viel in der Bibel gelesen haben und trotzdem dieses Konzept von Gnade noch nicht 100% verstanden haben. Weil in dem Moment, wo wir das Konzept von Gnade darauf anwenden und uns bewusst sind, alles, was wir verstanden haben, ist 100% Gnade und wir haben nichts aus uns selber erkannt, ist die Grundlage für jegliche Überheblichkeit verloren gegangen. Und ich glaube, das ist ein Problem, mit dem damals die Gemeinde in Antiochia und in Jerusalem zu kämpfen hatte, wo vielleicht Menschen waren, die einen jüdischen Hintergrund haben, die die Tora auswendig gelernt haben und dann eben auch Menschen waren, die mit so ganz banalen Problemen zu kämpfen hatten, weil sie eben erst seit 2 Wochen Christen waren. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, mit dem wir heute zu kämpfen haben können. Lebst du 100% in der Gnade, dann verändert das deinen Blick auf dich selbst, es verändert deinen Blick darauf, wie Gott dich sieht. Und es verändert auch deinen Blick auf deine Geschwister und die Menschen um dich herum. Egal, wie weit im Glauben sie sind oder nicht. Gnade macht uns dankbar und nicht überheblich. Und ich glaube, das ist im Prinzip auch die Message unseres Textes. Weil wir eben gelesen haben, dass Gott, der die Herzen kennt, selbst Zeugnis dafür ablegt, dass wir seine Kinder sind. Und als ich diese Verse gelesen habe, in meiner Vorbereitung und auch in der Vorbereitung auf diesen Text hat mich das neu zu so einer Demut geführt, weil ich irgendwie gemerkt habe, alles, was ich vorbereite für diese Predigt oder auch nicht vorbereite für diese Predigt, am Ende sind wir einfach Werkzeuge in Gottes Hand und 100% abhängig von Gott. Und das kann uns entweder verunsichern und irgendwie denken, ah, ich habe gerne Kontrolle und vielleicht seid ihr auch Menschen, die selber gerne Kontrolle haben. Oder es bringt uns dazu einfach dankbar zu sein, dass Gott, der alles in der Hand hat, auch euch in der Hand hat. Und dass ihr nicht auf euch selber angewiesen seid, auf eure eigene Fähigkeit, auf eure eigene Leistung, sondern dass ihr wissen dürft, in Gottes Hand seid ihr sicher und in Gottes Hand seid ihr frei und in Gottes Hand dürft ihr auch demütig sein, Herr. Ich bete noch zum Abschluss und das Lobpreisteam kann sich gerne auf den Weg machen. Jesus, Herr, danke dafür, dass wir in deiner Gnade leben dürfen, Herr. Und danke dafür, dass uns das eben auch in diesem Text so deutlich gezeigt wurde, was es bedeutet, nicht irgendwie in Geboten und Gesetzen zu wandeln oder andere Menschen zu verurteilen oder zu versuchen, sie irgendwie schlechter zu machen als uns selbst, weil sie gewisse Sachen nicht halten, die wir halten, sondern zu erkennen, dass diese Menschen vielleicht manchmal das Konzept Gnade noch mehr verstanden haben, je weiter weg sie von dir waren, Herr. Danke, dass deine Gnade groß genug ist, um jeden zu dir zu ziehen. Und dass du Herzen neu machst, Herr. Danke, dass wir es auch heute glauben dürfen und auch heute erleben dürfen, wie Menschen diese Gnade erleben in ihrem Leben und neue Herzen bekommen, zu dir kommen und von dir neu erfüllt werden, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du das auch uns heute schenkst und auch diese Perspektive uns heute schenkst, dass du heute noch wirkst und auch heute noch Herzen zu dir ziehst, Herr. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Arche-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute noch durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen und auf archejugend.de. Bis zum nächsten Mal. Be blessed.